Talk, der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beeple Talk. Heute geht's um ein Thema, das in der Brettspielwelt ständig auftaucht, aber selten richtig besprochen wird, wie ich zumindest finde, nämlich Geschichte in Spielen. Und wir fragen uns heute, warum greifen eigentlich Spiele so oft historische Themen auf, also von der Antike bis zum Kalten Krieg, und wie viel Geschichte steckt denn da wirklich drin? Und dafür habe ich mir heute den Jan eingeladen, mit dem möchte ich darüber sprechen. Und nein, es ist nicht der Jan von der Brettspielerunde, wie ihr vielleicht denken könntet. Nein, es ist Jan Heinemann, der mir heute gegenüber sitzt. Hallo und herzlich willkommen, Jan.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Ich habe ja irgendwie nach Leuten gesucht, mit denen ich über das Thema sprechen kann. Und da wurde dein Name mir genannt explizit. Und vielleicht sagst du allen Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal ganz kurz, wieso bist du denn eigentlich der Richtige für das Thema? Und was verbindet dich denn mit dem Thema Geschichte und Spiele irgendwie?
Ich glaube, da gibt es ganz viele, die Richtigen wären. Bei mir ist es so, ich bin studierter Historiker und Politikwissenschaftler, mit einem Hintergrund auch in Game Studies, historischen Game Studies, primär angefangen im digitalen Bereich, aber dann sozusagen rübergeschwenkt zum analogen Brettspielbereich auch. Und ich arbeite seit einigen Jahren selbstständig als Spielleiter, Designer, Developer, Berater im Bereich spielbasierte Bildung, Ausbildung, Analyse. Genau, und beschäftige mich unter anderem mit der Frage, wie Vergangenheit oder auch weitergefasst Realität überhaupt in Spielen repräsentiert wird und welchen Effekt das womöglich auch auf die Spielenden hat.
Genau, also du hast auch einen akademischen Hintergrund in Geschichte und beschäftigst dich auch mit Spielen generell. Spielst du denn auch privat oder beschäftigst du dich nur mit der Geschichte von Brettspielen?
Nee, ich spiele privat sehr viel, natürlich immer nicht so viel leider, wie man sich das gerne wünscht, das ist ja auch klar. Da ich das aber ja auch, also das ein wesentlicher Teil auch meines Berufes ist, komme ich schon dazu, jetzt nicht unbedingt immer selber zu spielen, aber ich finde es auch immer sehr bereichernd und unterhaltsam, andere dabei anzuleiten und dabei zuzuschauen, wie die eigentlich in diesen Spielsituationen mit den Herausforderungen umgehen.
Und wenn du selber privat spielst, was spielst du am liebsten? Partyspiele oder Wargames?
Tatsächlich fast ausschließlich Wargames. Ich lasse mich das ein oder andere Mal breitschlagen, auch ein Partyspiel zu spielen. Das wäre aber nie meine erste Wahl und die Auswahl an Partyspielen in meinem Spielregal ist sehr begrenzt.
Genau. Ich sage aber immer, man braucht ja für jeden Anlass das richtige Spiel. Ja. Das Wargame ist halt ein bisschen schlecht an Silvester. Wahrscheinlich. Ja, mit so einer bunten Truppe. Ja, aber lass uns mal zum eigentlichen Thema kommen. Wenn wir heute auf den Brettspielmarkt so mal draufschauen, was denkst du denn oder was ist dein Gefühl, wie ernst nehmen Spiele denn Geschichte eigentlich? Hast du das Gefühl, da passiert was oder ist es meistens eigentlich nur eine Tapete, die so aufgeklebt wird, damit man sich in irgendeiner Welt wiederfindet?
Also bei dem allergrößten Teil der Spiele, die publiziert werden, ist es, wie du sagst, quasi einfach nur die Folie, die oben drüber gelegt wird. Es geht eigentlich darum, dass man Spielmechaniken hat, die irgendwie ein unterhaltsames Spielerlebnis bringen. Und dann packt man irgendwie so Bilder obendrauf, die populär Menschen an Vergangenheit erinnern. Und damit hat sich das. Man sozusagen investiert in, also der andere Ansatz wäre ja sozusagen zu sagen, okay, wir haben irgendwie ein bestimmtes Problem oder einen Kontext aus der Vergangenheit. Wir schauen uns den sehr genau an. Wir leiten daraus ab, welche Mechaniken wir eigentlich brauchen. Also es sind sozusagen Modellbildung und Simulation, würde man das im professionellen Bereich nennen. Und das ist eigentlich der Kern des Spiels. Und es ergibt sich dann sozusagen von selbst aufgrund des Forschungsgegenstandes oder des Untersuchungsgegenstandes, was denn dann eigentlich bildlich auch dargestellt wird und eben nicht das andersrum zu machen.
Genau, viele Spiele nutzen eben so Geschichte oder geschichtliche Kontexte, nennen wir es mal. Es ist ja meistens gar nicht mal richtige Geschichte, sondern es ist ja, wie du hast eben schon gesagt, so ist ein bisschen Populärgeschichte. Spielt ja auch oft mit Stereotypen aus der Vergangenheit, die man so hat, ne? Die rothaarige Hexe, dies, das und so weiter. Und das Ganze kratzt ja wirklich nur an der Oberfläche oft. Das ist das, was mir mal auffällt. Wenn du jetzt so drauf schaust, wo siehst du denn die größten Lücken zwischen Thema und tatsächlicher Auseinandersetzung? Ist es tatsächlich, dass es einfach unreflektiert einfach irgendeine Tapete draufgeklebt wird oder versucht man das wenigstens irgendwie einzubetten?
Ich würde meiner Beobachtung nach im kommerziellen Bereich, gerade im Eurogame-Bereich, geht es echt primär nur um unterhaltsame Spielmechaniken. Und dann wird das obendrauf gelegt und es muss sozusagen thematisch erstmal gar nichts miteinander irgendwie logisch zu tun haben. Und das ist sicherlich ein Problem, was sich aber auch einfach darüber erklärt, wie populär Medien funktionieren. Also es ist ja bei Filmen genauso, ist bei digitalen Spielen genauso, ist auch bei Musik genauso. Es gibt bestimmte Tropen, Bilder, Vorstellungen, die wir haben, wie zum Beispiel das Mittelalter ausgesehen hat oder so. Und dann werden eben diese Bilder bemüht, um ein Gefühl der Authentizität zu erzeugen. Also wenn wir da als RezipientInnen davor sitzen und das spielen oder anschauen oder lesen, dann fühlen wir uns irgendwie daran erinnert, ah, das hat was mit dem Mittelalter zu tun, also wird das schon irgendwie alles so passen. Und zum Teil, das sehe ich jetzt tatsächlich im analogen Bereich noch nicht so sehr, das wäre vielleicht mal eine interessante Forschungsfrage, ob das da auch der Fall ist. Im digitalen Bereich wird ja dann sehr viel so auf sogenannte Objektauthentizität fokussiert. Das heißt, man nimmt sich ein Haus und das versucht man so detailgetreu nachzubauen, wie man das irgendwie überliefert hat. Und das dient dann sozusagen als Autorität, die dem gesamten Kontext drumherum, der aber frei erfunden ist, den Anspruch gibt, hey, das ist eine authentische, realistische, historische Erzählung. Und ich glaube, da tut sich aber, das war die Frage, die du vorher gestellt hattest, da tut sich, glaube ich, schon einiges. Vielleicht nicht so in der Breite, aber man kann schon beobachten, dass im analogen Spielbereich so die letzten, ich würde sagen, 10 Jahre ungefähr, sich sehr viel bewegt, kommt dann tatsächlich meist eher so aus der Ecke, die man als Wargaming bezeichnen würde. Wobei auch da dazu gesagt sei, dass das ja nicht zwingendermaßen heißt, dass das jetzt irgendwie rein militärische Spiele sein müssten oder so. Sagen wir mal, es sind irgendwie komplexere Spiele, die einen höheren Simulationsanspruch haben, was auch immer das dann unterm Strich bedeutet. Aber und aus der Richtung bewegt sich ganz viel und es gibt auch viele Initiativen, die sozusagen versuchen, Zenobia Award zum Beispiel, versuchen eben Themen, eine Plattform zu bieten, SpieleentwicklerInnen eine Plattform zu bieten, die Perspektiven haben, die bisher auf dem breiten Markt nicht abgebildet wurden. Themen, die überhaupt keine Rolle gespielt haben, weil natürlich, selbst wenn wir über, sag mal, eng gesehen historische Spiele irgendwie nachdenken, dann verkauft sich immer das Mittelalter, dann verkauft sich immer napoleonische Kriege, immer der Zweite Weltkrieg.
Wikinger, also, nicht zu vergessen.
Wikinger, ja.
Die Wikinger, also ohne die Wikinger, wir hätten 50% weniger Spiele ohne Wikinger, glaube ich. Aber du hast jetzt gerade schon gesagt, naja, es gibt so eine Tendenz, dass da was sich ändert und so. Gibt es Beispiele, von denen du sagen würdest, boah, da wurde es richtig gemacht. Also so ein Spiel mal rausgreifst oder vielleicht ein paar Beispiele, wo du sagst, boah, da wurde Geschichte auch richtig im Spiel mitgedacht. Also wenn ich so an meine Spielregal denke, ich habe ja auch tatsächlich ein paar Wargames, viel zu wenig gespielte Wargames. Zum Beispiel Pax Pamir ist ein ganz cooles Beispiel, glaube ich, weil die Spielmechanik ist ja eher sehr abstrakt geblieben sogar. Aber die eigentliche Geschichte findet auf den Karten statt und im gesamten Kontext des Spiels eigentlich. Oder This War of Mine könnte man vielleicht auch nehmen, ein bisschen andere Zeit. Ist ja auch eigentlich gar nicht. Ja, es ist kein historisch korrekte Abbildung von irgendwas. Es ist zwar an den Krieg im ehemaligen Jugoslawien so ein bisschen wohl angehängt, aber faktisch könnte das ein Kriegsgebiet überall sein. Ist ja auch was, wo ich versuche, eine Art geschichtlichen Kontext herzustellen, Krieg als allgemein Schauplatz sozusagen, und da versuche, die Leute irgendwie mit reinzuziehen. Das wären so zwei Beispiele, die mir jetzt mal einfallen, wo ich sage, aus meinem Regal, das wären zwei Spiele, wo ich sage, die haben es wahrscheinlich gut gemacht. Und du kennst bestimmt noch mehr, wo es auch so ist. Mhm.
Mir würde spontan zum Beispiel einfallen das Guilty Land. Da geht es um das politische Ringen in den Vereinigten Staaten vor dem Bürgerkrieg. Also die Frage Sklaverei, ja, nein. Die Bundesstaaten, welche Befugnisse sollen die eigentlich haben, im Gegensatz zur Union und so weiter und so fort. Also es ist natürlich auch ein relativ komplexes Spiel und ein sehr schwieriges Thema auch, das vielleicht nicht jeder gerne spielen möchte, weil man sozusagen, also es ist schon abstrahiert, aber eine Spielpartei ist Oppression, also sozusagen die Seite, die Sklaverei erhalten will. Damit muss man sich dann sicherlich auch auseinandersetzen. Was ich da finde, es ist sehr geschickt geframed. Also das ist von vornherein klar gemacht, worum es eigentlich geht, was die Perspektive ist, dass es alles problematisch ist und dann in der Spielmechanik auch so angelegt, dass es gibt gewissermaßen eine dritte Fraktion, ich glaube, die aber nicht gespielt werden kann. Das ist der sogenannte Kompromiss. Ja, also immer wenn sozusagen die Liberalen oder die sozusagen für die Freiheit und die Menschenrechte eintreten, irgendwie Oppression entgegenkommen, häuft es halt diesen Kompromisswert an und es wird relativ schnell klar im Spielverlauf, dass das eigentlich die ganze Zeit nur der Oppression-Seite hilft. Das finde ich sehr spielmechanisch sehr geschickt gemacht.
Ja, aber das ist schon ganz interessant. Ich meine, du hast jetzt gerade ein Thema angesprochen, Sklaverei ist ja auch so ein Themenkomplex, der manchmal in Spielen stattfindet, auch in, sag ich mal, den Spielen, die sich geschichtlich vielleicht nicht so sauber einsortieren wie jetzt das Guilty Land. Ich erinnere mich an die Diskussion in Puerto Rico zum Beispiel. Ich erinnere mich auch an Diskussionen bei Endeavor, die Segelschiff-Ära, da war es ja auch so, dass da wurde dann aber die Sklaverei ja irgendwann abgeschafft tatsächlich. Und wenn du dann noch Sklaven hattest, warst du der Buhmann, der böse Mann auf einmal und hast aber vorher natürlich davon profitiert in irgendeiner Form. Ich fand das in dem Kontext zum Beispiel sogar fast ganz gut gemacht, weil es genau gezeigt hat, so, ich habe lange davon profitiert, jetzt bin ich zwar irgendwie gerade der Blöde, aber ich habe ja immer noch davon profitiert und eigentlich fühlt sich's auch gerade gar nicht so gut an, dass ich davon profitiert habe vielleicht. Also von daher, da fand ich es sogar ganz okay gemacht, aber trotzdem muss man sich ja fragen, wollen Verlage das überhaupt, also Geschichte so tief in das Spiel rein zu integrieren, denn da steckt ja auch so ein Risiko dahinter, dass es irgendwie zu sperrig wird oder dass es politisch wird oder dass man irgendwie einen Shitstorm erntet dafür, dass man es vielleicht nicht gut genug gemacht hat oder so. Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum sich viele Verlage nicht trauen, sag ich mal, mehr als eine Tapete drauf zu kleben.
Das wird sicherlich der Fall sein, insbesondere für, sag ich mal, Großverlage, die, also bei denen es um hunderttausende Auflagen geht. Die Verlage, die sozusagen diese, sagen wir mal, die neue Perspektive bringen, also auch schwierigere Themen verhandeln, das sind in meiner Wahrnehmung, ist das eine Grassroots-Bewegung. Also das sind kleine Verlage, die vielleicht sogar irgendwie nur aus einer Person bestehen oder die vielleicht sogar auch nur gegründet werden, weil jemand sagt, hey, ich habe hier dieses Spiel und es ist super schwierig.
Dieses eine Spiel.
Genau, dieses eine Spiel. Das ist super schwierig, das irgendwie auf den Markt zu bringen. Ich mache das jetzt einfach selber. Und dann wächst daraus irgendwie so ein Verlag, der halt diese Art von Spielen vertreibt. Politisch sind Spiele ja immer. Ich weiß aber natürlich, worauf du anspielst, diese größeren Debatten. Und natürlich wird man sich dem auch nicht entziehen können. Die Frage ist dann immer, wie man damit umgeht und auch welchen Anspruch man an das Werk, also sozusagen das Spiel als Kulturgut hat. Da gibt's auch ganz große Unterschiede bei den Verlagen. Die einen sagen, ja, it's just a game, also es geht einfach nur darum, Spaß zu haben, selbst wenn das jetzt irgendwie, weiß nicht, ein Szenario aus dem Zweiten Weltkrieg oder so ist, it's just a game. Da kann man sich auch irgendwie fragen, okay, warum müssen da, also gerade wenn wir im amerikanischen Bereich schauen, warum müssen denn da jetzt überall Hakenkreuze und SS-Runen und weiß ich nicht was drauf sein, wenn es just a game ist, und gleichzeitig sozusagen aber das gesamte, also alles nicht rein militärische quasi ausgeklammert wird, obwohl auch das historisch ja schon wieder nicht stimmt, weil gerade Umgang mit ZivilistInnen, mit den verfolgten Gruppen und so weiter ja auch wesentlicher Teil der militärischen Strategie oftmals war. Also auch diese Trennung ergibt schon rein historisch keinen Sinn. Ein Spiel, was mir gerade einfällt, wo es eine Debatte dazu gab, im Brettspielbereich, ist The Other Side of the Hill.
Mhm. Ja, ich weiß, das kam letztes Jahr, glaube ich, in Essen raus. Da gab es eine ziemliche Diskussion auch über ein Giveaway, was da noch dabei
ist. Ja, mhm. Genau. Giveaway gab es Replikas von Eisernen Kreuzen mit dem Kürzel des Verlags drauf, anstatt des Hakenkreuzes. Das Spiel, das ist, finde ich, noch ein super spannendes Phänomen. Ich habe mich auch mit dem Designer ein bisschen beschäftigt, auch unterhalten und so weiter. Und der machte schon eigentlich relativ glaubhaft aus meiner Wahrnehmung, dass er den aktuellen Forschungsstand zur Verstrickung der Wehrmacht in die Verbrechen kannte. Und dass es ihm darum ging, und das hat er auch immer wieder gesagt, eigentlich mit dem apologetischen Narrativ zu brechen. Also, das nach dem Krieg geschaffen wurde von ehemaligen Wehrmachtsoffizieren, die gesagt haben, ja, wir haben nur Befehle befolgt oder wir waren gar nicht die Schlimmen, da gab es hier diese Nazi-Fanatiker und so, die waren eigentlich die, die das getrieben haben und so weiter und so fort. Und dann, wenn man sich aber dann das Spiel anschaut, dann reproduziert er eigentlich im Grunde 1:1 damit diese apologetische Darstellung, die, und das ist ja dann auch bezeichnend, Other Side of the Hill ist ja ein Buchtitel vom Historiker Little Scott, der unter anderem Manstein nach dem Krieg interviewt hat und ihn sozusagen als den größten Militärstrategen unserer Zeit irgendwie gefeiert hat. Und das, also da sozusagen funktioniert es dann plötzlich nicht, also aus meiner Wahrnehmung zumindest, dass man dieses komplexe Thema, das man eigentlich vermeintlich auch gut geframed hat, in der Spielmechanik auch so übersetzt, wie man das behauptet, sozusagen übersetzen zu wollen. Und natürlich muss man sich dann als Verlag, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, immer die Frage stellen, können wir das, wollen wir das, haben wir die Kapazitäten, haben wir überhaupt selber den Einblick? Also das ist ja vielleicht auch eine spannende Frage, wenn da jetzt jemand kommt, der ein hochkomplexes, schwieriges, potenziell irgendwie politisch streitbares Thema verarbeitet, sind wir denn selber genug informiert, um das überhaupt irgendwie zu framen und zu verteidigen, in Anführungszeichen, also überhaupt, dass man das Spiel irgendwie auflegt? Das gehört ja alles mit dazu und ich glaube, dass es im großen Verlagsbetrieb ist das nicht möglich. Im kleineren mag das anders aussehen, weil da einfach Menschen, glaube ich, dann oftmals da sind, die sich sowieso sehr intensiv mit diesen Themen beschäftigen.
Genau, da können wir vielleicht ja nochmal den Schwenk machen jetzt zu den Wargames, was ihr eben schon gesagt, da kommt jemand, der so ein sehr ernsthaftes Thema macht, machen möchte, gerne in seinem komplexen Spiel auch noch vielleicht. Und jetzt schauen wir mal auf die Wargames, die gelten ja immerhin als ernsthaft, als realistisch, als sehr geschichtsgetrieben, als komplex, man spielt ewig an den Dingern. Jetzt haben wir auf der anderen Seite die Eurogames, die sind jetzt auch nicht unbedingt weniger komplex vielleicht, also sie haben ganz viele verschiedene Mechanismen, die ineinander greifen. Bei Wargames sind die Mechanismen vielleicht eigentlich ganz einfach, aber die Komplexität kommt eben auf die Menge der Möglichkeiten dort. Wenn du das jetzt beides nebeneinander hältst, wie nimmst du denn den Unterschied wahr zwischen dem Umgang mit Geschichte in Wargames und in Eurogames? Also wenn ich es mal für mich zusammenfasse, mit dem geringen Wargame-Wissen, was ich habe, was allen Wargames quasi mitgegeben ist, ist eine sehr, sehr starke Auseinandersetzung mit dem geschichtlichen Kontext. Und dadurch eigentlich wird das Ganze auch, also es ist wie ein Geschichtsbuch fast eigentlich, aber mit der Möglichkeit eben zu sagen, was wäre wenn? Also da, ich habe ja die Möglichkeit, wie du schon eben gesagt hast, es ist immer ein bisschen doof, wenn man jetzt die Nazi-Seite spielen muss beispielsweise. Also ich finde es immer irgendwie, weiß ich nicht, mag ich immer nicht so gerne. Aber trotzdem, okay, ich nehme dann die deutsche Seite vielleicht im Zweiten Weltkriegsszenario ein und habe ja dann auch die Möglichkeit, als Deutsche zu gewinnen vielleicht sogar, ne? Also obwohl das in der Geschichte vielleicht gar nicht so war. Also man hat ja immer diesen Was-wäre-wenn-Aspekt. Und bei den Eurogames habe ich eher das Gefühl, da setzt man ein Thema drauf und teilweise ist es dann historisch auch gar nicht so korrekt, weil dann Charaktere gegeneinander spielen, die vielleicht gar nicht in derselben Zeit gelebt haben, nur so ungefähr. Und das Mittelalter glorifiziert wird, das kennt man ja auch mit den glänzenden Rüstungen und wir wissen alle, die waren nicht glänzend, die haben verdammt nochmal viel gerostet. Also ist das so ein Unterschied, habe ich das so richtig, ist das auch das, wie du es wahrnimmst, zwischen den zwei Spielgruppen, dass Eurogames immer das eigentlich so ein bisschen unter der Ebene laufen lassen und eigentlich sich gar nicht mit der Geschichte auseinandersetzen?
Also das würde ich nicht immer so sehen. Ich glaube, das ist der Großteil der Eurogames, bei denen das so ist. Und das ist ja auch erstmal an sich gesehen gar nichts Schlechtes. So, also es ist ja cool, wenn jemand ein Spiel machen möchte und dann da irgendwie ein cooles Thema da drauf legt oder so. Das an sich ist kein Problem. Die Frage ist dann halt sozusagen weiterführend, ja, was bedeutet das eigentlich für unseren erinnerungskulturellen Diskurs und so weiter? Und wie gehen wir damit um? Ich würde aber umgekehrt auch nicht sagen, dass Wargames per se sozusagen historisch wertvoller wären, was auch immer das bedeuten soll, weil, was du gerade beschrieben hast, also wenn wir jetzt mal sagen, primär militärische Simulationen nehmen, da kommt es ja auch her, 70er Jahre aus den Vereinigten Staaten, Victory Point Games, SPI und so weiter und so fort, da kommen diese Hex-Encounter-Spiele sozusagen her. Die fokussieren sich halt rein auf militärisch-kinetische Auseinandersetzungen. Ja, und sie kommen aber, also, und darin sind sie vielleicht in der Simulation auch gut, muss man sich dann im Einzelfall anschauen. Und allein mit diesem Anspruch und sozusagen mit der grafischen Aufarbeitung, okay, ich sehe da eben bestimmte Symbole, sei das jetzt politische Symbole oder Fahrzeuge oder was auch immer, die ich mit der Vergangenheit verknüpfe oder Uniform oder so, wird eben dieses Autoritätsphänomen erzeugt, dass ich glaube, okay, das, was ich da sehe, ist jetzt irgendwie historisch. Ja, das zeigt mir jetzt die Vergangenheit. Dem ist aber allermeistens ja gar nicht so. Also auch sozusagen Wargames, die einen hohen Simulationsanspruch haben, müssen immer abstrahieren. Die werden immer die Szenarien anpassen müssen, damit sie spielerisch funktionieren und so weiter und so fort. Und sie sparen eben einen riesigen Teil der historischen Realität einfach aus, der im Spiel gar nicht stattfindet. Ja, und der oftmals aber ein wesentlicher Faktor auch war. Und selbst in der militärischen Simulation gesehen wird ja vieles, also oftmals spielt Logistik keine Rolle, Verwundetenversorgung findet eigentlich fast überhaupt gar keinem Spiel statt. Und all diese ganzen Aspekte, ja, also es ist sehr komprimiert immer und sehr abstrahiert. Aber ich glaube, um vielleicht mal sozusagen in Richtung eines Kompromisses zu gehen, ich glaube, es tut sich auf beiden Seiten was. Also auch in dem Eurogames-Bereich tut sich was. Auch da gibt's Leute, die stärker, also die weiter die Zugänglichkeit sozusagen von Eurogames erhalten, aber genauer hinschauen, was ist eigentlich das Thema, was ich da repräsentiere. Ich weiß nicht, ob man Weimar-Kampf um die Demokratie noch in den Eurogame-Bereich geben würde, der Komponenten nach und so weiter, würde ich sagen, schon. Dem Card-Driven-Aspekt, vielleicht geht es dann eher wieder Richtung Wargames. Aber vielleicht ist es auch eine Mischung. Und tatsächlich, damit habe ich mich auch beschäftigt. Ich habe unter anderem mit zwei anderen Kollegen zusammen ein Sammelband rausgegeben, Euro-Wargames. Da ging es einerseits darum, sozusagen überhaupt mal sichtbar zu machen, was gibt's für unterschiedliche Brettspielkulturen eigentlich in Europa. Ja, wir gucken immer nach Amerika, wir gucken immer nach Großbritannien, weil uns das zugänglich ist. Aber in Europa gibt's ganz, ganz viele verschiedene Brettspielkulturen. Es ist nicht nur deutsche Eurogames, sondern da passiert auch ganz viel anderes. Und aber auch eben dieses Phänomen, okay, wir haben über die letzten 30 Jahre einen immensen Boom auf dem Brettspielmarkt. Da passiert ganz, ganz viel. Nicht nur, was die Anzahl der publizierten Spiele angeht, sondern auch, was die verhandelten Themen angeht. Und was für Trends lassen sich da eigentlich beobachten? Und dann eben dieses Phänomen, dass es eigentlich auch eine Verschmelzung stattfindet von Eurogames und Wargames. Ja? Also beide Seiten erkennen, dass da ist irgendwas, was wir nutzen können. Also auch Wargame-Designer sagen, okay, pass mal auf, es gibt in den Eurogames gibt's Mechaniken, gibt's Herangehensweisen, wie wir bestimmte Dinge inszenieren können. Die sind uns eigentlich nützlich, weil wir ja vielleicht auch wollen, dass Menschen unsere Spiele spielen können, ohne dass sie sich jetzt 6 Stunden hinsetzen müssen, um die Regeln zu lesen, das Spiel aufzubauen und dann überhaupt erstmal den ersten Zug zu machen. Also ich glaube, da passiert ganz, ganz viel und das ist eine gute Sache, weil es insgesamt, glaube ich, zu einer Differenzierung auch beiträgt, in gewisser Weise auch einer Demokratisierung von historischen Spielen.
Genau, du sprichst ja im Grunde diese Grenzgänge an, die es da gibt teilweise. Also nimmst du mal zum Beispiel ein Undaunted. Das ist jetzt ja auch kein klassisches Wargame, aber irgendwie ein bisschen schon. Und du hast diesen Deckbuilding-Aspekt, der kommt eher so aus dem eurogamischen Bereich. The Grizzle zum Beispiel, im Ersten Weltkrieg ein kooperatives Spiel. Sauschwer übrigens, das Spiel zu gewinnen. Ja. Finde ich auch sehr thematisch, muss ich sagen, das Ganze, dass es halt auch so schwer ist, da durchzukommen durch diesen die Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Und das sind ja so Spiele, die genau das sind ja ganz gute Beispiele, diese Grenzgänger zwischen, naja, ich will ein ernsthaftes Thema haben, analog eines Wargames, aber ich will nicht die Kompliziertheit des Wargames oder die lange Spieldauer des Wargames. Und ich habe auch wahrgenommen, dass es halt eben viele Spiele gibt, wo es genau andersrum ist, wo ein Wargame genommen wird und es wird runtergebrochen auf vielleicht ein anderes Thema, was vielleicht leichter verdaulich ist, aber die Mechaniken sind noch Wargames. Also fällt mir Root ein beispielsweise, ne? Sieht erstmal super niedlich aus, im Kern ist es aber auch nichts anderes als ein Wargame. Ich habe halt nur keinen historischen Kontext mehr.
Ja. Und ist auch immer noch hochkomplex.
Ist hochkomplex, ja, allein über die Asymmetrie, ja, und dass jeder irgendwie anders spielt. Also das finde ich schon ganz spannend. Aber ich finde auch eine Frage nochmal ganz wichtig, glaube ich, zu klären. wenn Spiele Geschichte integrieren, dann übernehmen sie auch irgendwie Verantwortung. Also ich stelle mich ja dann hin und sage, okay, ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema, nehmen wir es mal, nehmen wir den Ersten Weltkrieg von mir aus. Ich siedle das bewusst im Ersten Weltkrieg an oder kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Da muss ich mich ja auch mit dem historischen Kontext beschäftigen und trotzdem muss ich ja das Spiel so zugänglich halten, dass auch Leute das spielen wollen, weil sonst kriege ich den historischen Kontext ja wieder nicht. Ich will ja eigentlich, dass möglichst viele davon profitieren und da viel von mitnehmen. Das heißt, ich bin ja immer so in dem Zwiespalt als Verlag oder auch als Game Designer, dass ich eben sagen muss, naja, ich will möglichst viel historischen Kontext drin haben, aber mechanisch muss ich es eben ein bisschen vereinfachen und da muss ich auch den historischen Kontext wahrscheinlich ein bisschen vereinfachen oder mir ein bisschen zurechtbiegen. Das ist ja schon auch ein blöder Kompromiss, den man da eigentlich immer eingehen muss.
Ja, da kommt man aber generell nicht drum herum. Es ist auf jeden Fall eigentlich ein spannendes Erlebnis, das tatsächlich selbst mal zu machen. Also ich habe ja lange Zeit, irgendwie war ich ja auch nur Spielender. Irgendwann habe ich dann angefangen, gesagt, okay, vielleicht mache ich einfach mal ein eigenes Spiel, weil es da ein Thema gibt, was mich interessiert. Und dann, wie gesagt, habe ich sozusagen professionalisiert und mache das jetzt beruflich. Und da gibt's schon immer Situationen, wo ich mir denke, okay, also dann arbeite ich mich sehr intensiv in ein bestimmtes historisches Thema ein, versuche sozusagen systemische Faktoren rauszuarbeiten, was spielt da eigentlich eine Rolle für dieses Szenario, was passiert da, welche Akteure gibt es und so weiter und so fort. Und dann setzt du dich hin und musst das tatsächlich irgendwie unterbrechen und spielbar machen. Das ist ja eine sehr große Herausforderung, wo es auch immer wieder neue Ansätze braucht und so weiter. Ich glaube grundsätzlich, dass Spiele, weil sie Kulturgut sind, und das sind sie eigentlich auch schon immer, auch wenn wir irgendwie sehr verspätet erst diese Debatte darüber geführt haben oder immer noch führen zum Teil, dass Spiele grundsätzlich alle Themen darstellen können, auch wenn man sich das bei manchen nur schwer vorstellen kann, aber ich glaube auch, das ist möglich. Die Frage ist dann immer, wie gründlich wird das gemacht? Wie sehr denke ich darüber nach, was das bedeutet, das zu tun und was das für die Spielenden bedeutet. Also welchen Effekt hat das, welchen Einfluss, wie verändert sich vielleicht deren Wahrnehmung. Es geht auch um ethische und auch psychologische Fragen dabei. Im professionellen Wargaming-Bereich ist das tatsächlich eine große Rolle, meiner Wahrnehmung nach im kommerziellen bisher nicht so sehr. Und dann gehört aber da auch dazu, dass wir natürlich, also selbst wenn wir sozusagen davon ausgehen, dass es eine gewisse Verantwortung gibt, kann man auch erstmal ein Fragezeichen dran machen. Also es gibt ja auch Akteure, die sozusagen Spiele gezielt benutzen, um eine politische Agenda zu vermitteln. Das gibt's ja auch. Hängt, glaube ich, dann von der Perspektive ab, ob das legitim ist oder nicht und wann es legitim ist. Dann kommt es aber sozusagen in der Folge darauf an, wie wir gesellschaftlich, zivilgesellschaftlich in den Gaming-Communities und so weiter mit diesen Themen umgehen. Also man kann ja auch sehr ernsthafte Spiele am Spieltisch, sage ich mal, sehr locker spielen und da problematische irgendwie Äußerungen drumherum tätigen und so. Oder man kann sehr lockere Spiele sehr ernst spielen und diskutieren. Auch das geht ja. Also es liegt im Grunde nicht nur an den Spieldesignern, sondern dann auch an den Spielenden, wie sie eben mit diesem Kulturgut umgehen. Und ich glaube, darin liegt eigentlich auch ein ganz großes Potenzial, eben überhaupt erstmal über Vergangenheit nachzudenken, darüber nachzudenken, was habe ich eigentlich für eigene Geschichtsbilder? Vielleicht gelingt dem Spiel ja auch, meine Geschichtsbilder herauszufordern. Gibt es vielleicht einen Aspekt, wo ich denke, hä, wieso ist denn das hier so in dem Spiel? Und dann recherchiere ich vielleicht mal und gucke nach und finde plötzlich raus, okay, da gibt es irgendwie vielleicht neue Forschung dazu oder was auch immer. Und was bedeutet das dann auch für also die demokratische Zivilgesellschaft? Und also da würde ich, glaube ich, immer den Bogen schlagen, tatsächlich auch von der reinen historischen Auseinandersetzung zum politischen Diskurs. Also ich jetzt spiele ganz oft auch in der historisch-politischen Bildung ein. Und da geht es ja oftmals primär nicht so sehr um Wissensvermittlung, das findet schon immer auch statt, mindestens ja sekundär, sondern um Kompetenzvermittlung und eben einen Ausgangspunkt für eine Diskussion zu haben. Ja, also was bedeutet das dann für uns heute? Oder warum ist denn die Geschichtsdarstellung, weiß ich nicht, die letzten 60 Jahre lang zu dem Thema so gewesen? Und warum gucken wir da jetzt heute vielleicht anders drauf? Also ich glaube, das sind die wichtigeren Fragen fast. Schließt aber nicht aus, dass wir nicht auch eine fundierte, ernsthafte und vielleicht auch manchmal mit Nachdruck geführte sozusagen Review-Szene oder Auseinandersetzung mit einzelnen Spielen und auch Spieldesignern führen müssten. Ich glaube, auch das ist legitim und wichtig.
Und wie siehst du das, wenn ich jetzt tatsächlich so ein geschichtliches Thema einsetze in einem Spiel, wie stark müsste ich denn selber als Verlag den Kontext dazu liefern? Also das ist ja auch eine Fragestellung. Also ich hau jetzt da so ein Thema drauf, ne, beschäftige mich mit der Abschaffung der Sklaverei, nehmen wir das mal als Beispiel, liefere aber überhaupt keinen Kontext da rein. Ich liefere eigentlich nur das Spiel. Und aus meiner Sicht ist es doch dann essentiell, wenn ich schon so ein Thema wähle, dass dann auch sehr, sehr viel Kontext mitkommen muss, um überhaupt das Spiel ja in seiner Gänze würdigen zu können. Weil das ist ja dann das Entscheidende. Wenn ich historische Themen wähle und die da auch wirklich ernsthaft draufsetzen möchte, dann muss ich ja mit, weiß ich nicht, von mir aus Quellen verweisen, wo kann ich mehr finden, kurzen Abriss darüber, was war das eigentlich. Teilweise, wie gesagt, bei den Wargames wird ja sogar jeder Charakter oder jede Karte, die dann vorkommt, wird ja nochmal detailliert erläutert in irgendwelchen Anhängen dann oder zusätzlichen Dokumenten, die man dann sich vielleicht auch einfach nur runterladen kann. Das wird ja schon ausreichen. Wäre das denn ein Weg, wie man vielleicht geschichtlich mehr machen kann? Oder sagst du, naja, das ist natürlich auch ein Riesenaufwand, den so ein Verlag dann stemmen muss und dann sind wir wieder bei den eher kleinen Herzensprojekten und bei den Einspielverlagen?
Ja, ich würde mir das wünschen, dass das passiert. Bei Spielen generell eigentlich. Kann verstehen, dass das gerade so bei, sag mal, kurzweiligen Unterhaltungsspielen vielleicht nicht so sehr relevant ist und da auch nicht der Raum dafür da ist, das irgendwie mit ins Regelheft oder ein Extraheftchen zu tun. Aber gerade bei Spielen, die Vergangenheit vermitteln, die politische Themen bearbeiten, würde ich mir das sehr, sehr wünschen. Da gibt's ja oftmals Designer-Notes oder so, ja, wo der Spieldesigner so ein bisschen abreißt, okay, das war mein Ansatz, hier komme ich her, das ist meine Perspektive auf das Thema, ich habe mir diese und jene Aspekte angeguckt, weil die vielleicht in anderen Spielen keine Rolle gespielt haben und so weiter und so fort. Hab aber meistens den Eindruck, dass das leider relativ oberflächlich bleibt, was sicherlich auch mit der Platzbegrenzung dann wieder zu tun hat. Ich würde mir oftmals wünschen, und tatsächlich gibt es auch im professionellen Wargaming-Bereich gerade eine Debatte darum, dass das mehr passieren sollte, wünschen, dass erläutert wird, und das könnte dann, also wenn wir jetzt über Spiele nachdenken, die dann auch kommerziell vertrieben werden, natürlich könnte das ein PDF sein oder so, was da auf der Webseite des Verlages liegt, wo der Spieldesigner mir erklärt, warum habe ich jetzt diese Mechanik hier genommen und warum hat diese Karte eigentlich diesen Effekt? Worauf begründet sich das, dass ich das so dargestellt habe? Und dann könnte man darüber auch eine fundierte, sag mal, wissenschaftliche Auseinandersetzung darum führen, was für Modellbildung eigentlich da stattgefunden hat oder was für erinnerungskulturelle Diskurse da eine Rolle gespielt haben. Das hängt ja auch ganz stark dann davon ab, wer bin ich eigentlich, wo komme ich her, was ist meine soziopolitische, historische Prägung und so weiter und so fort.
Ja, wie stark kann ich mich auch überhaupt mit der Situation identifizieren, die da vielleicht dargestellt wird, ne? Also so als weißer, alter Mann hier aus Mitteldeutschland kann ich mich vielleicht nur ganz schwer in das Thema Sklaverei in den USA reinversetzen, weil das ist einfach nicht meine Lebenswirklichkeit. Keiner meiner Vorfahren hat irgendwie damit zu tun gehabt. Ich kann mich zwar darüber belesen, ich kann darüber Filme schauen, ich kann Bücher lesen, ich kann Zeitschriften lesen, Artikel lesen, ich kann online ganz viel schauen. Aber es wird natürlich extrem schwer sein, wirklich zu fühlen, was Leute fühlen, die da vielleicht eine deutlich, deutlich engere Verbindung haben, weil sie vielleicht selbst in dem Kontext aufgewachsen sind.
Ja, auf jeden Fall. Bei Gefühlen und so würde ich immer als Historiker ein bisschen vorsichtig sein. Also das ist ein generelles Problem natürlich, was jetzt nicht nur, sage ich mal, auf Kulturräume, Unterdrückungskontext und so weiter bezogen ist, sondern selbst wenn wir in der europäischen Geschichte, je weiter wir in die Zeit zurückgehen, desto schwieriger oder unmöglicher wird es eigentlich für uns zu verstehen, wie Menschen damals Dinge wahrgenommen, bewertet und so weiter haben. Also selbst wenn wir
auch wie das Leben wirklich war. Also ich sag mal, es fängt ja beim Mittelalter schon an, ne? Das ist ja, wir hatten es ja eben schon davon, das ist absolut glorifiziertes Zeitalter. Dabei ging es den Leuten echt beschissen.
Das ist dann sozusagen der Gegenmythos.
Ja, also ich glaube schon, das Leben war nicht sehr angenehm. im Vergleich zu heute. Und ich glaube, dass da schon ganz viel zu schön dargestellt wird. Also das, da nehmen wir jetzt andere Kulturgegenstände wie jetzt Literatur oder Film mal nicht aus, ne? Oder auch Computerspiele ist ja genauso. Also da hast du das Gefühl, ja, denen ging es eigentlich ganz gut. Und dann gab es ein paar, die waren Ritter in schimmernder Rüstung so ungefähr. Denen ging es ein bisschen besser, aber den meisten ging es, glaube ich, schon ganz schön schlecht da.
Ja, wobei man sagen muss, dass tatsächlich in der Mittelalterrezeption, also gerade wenn wir an digitale Spiele und Filme denken, ja oftmals dieses das schmutzige, dreckige, graue, pestverseuchte Mittelalter uns irgendwie vorgespielt wird. Und dann gibt's halt die sozusagen die edlen Herren in ihren bunten Kleidern, die mit all dem nichts zu tun haben.
Genau.
Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, gerade in Brettspielen tatsächlich ist das eher ein Problem, dass es positiver dargestellt wird.
Ja, beziehungsweise gar nicht dargestellt wird. Das ist meistens ja dann so ein comichafte Abbild einer Zeit, genau, in der Fachwerkhäuser waren und offenes Feuer benutzt wurde oder so.
Ja, richtig. Genau, aber selbst wenn wir in der europäischen, also ich finde das immer ganz spannend, ich habe mich eine Zeit lang mit dem 30-jährigen Krieg beschäftigt. Und das ist hochfaszinierend, wenn man da diese schriftlichen Quellen liest von diesen Menschen, wie die zum Beispiel über Gewalterfahrungen berichten. Mhm. Heute sagen wir, okay, also das klingt ja ganz seltsam, also so völlig neutral, ja, und dann wurde der erschossen und der, und dann wurde ich hier fünfmal irgendwie von dem Säbel da durchsiebt und jetzt liege ich hier und keine Ahnung was. Also das würde man heute ja ganz anders ausdrücken. Und da muss man immer die Frage stellen oder sich bewusst sein, dass man eigentlich in die Gedankenwelt, in die Vorstellungswelten, den kann man sich versuchen irgendwie anzunähern, aber man wird das niemals nachvollziehen können.
Ja, ist schon auch ein sehr schwieriges. Ich glaube, das ist so ziemlich der schwerwiegendste Podcast, den ich je aufgenommen habe. Und ich hoffe, dass ich mich jetzt nirgendwo in die Nesseln gesetzt habe, weil sonst ist Podcasten ja auch oft so ein einfaches Gequatsche. Und wenn du dann auf einmal so ein schwerwiegendes Thema hast, wo du auch vielleicht echt Themen hast oder ja über Zeiten sprichst, die echt nicht einfach sind zu verarbeiten, das ist schon nicht so leicht. Und da merkt man allein beim Podcasten schon, dass man seine Worte oft sehr genau überlegt. Also wie drücke ich das jetzt aus? Und das macht mir jetzt erst auch nochmal wieder klarer, wie schwer es dann erst ist für einen Verlag tatsächlich, ein Spiel in dem Kontext vielleicht in einem Kontext zu veröffentlichen, der nicht einfach ist, ohne sich selbst damit in die Nesseln zu setzen, weil sie irgendwas nicht bedacht haben. Weil dann kommt irgendein Historiker her und sagt, haha, aber ihr habt ja gar nicht bedacht, da gab es ja noch jene Persönlichkeit und die hat es viel maßgebender geprägt oder so. Ne? Also es ist sehr schwer, glaube ich, da tatsächlich den richtigen Weg zu finden. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es oft bei der sogenannten, heute schon so viel genannten Tapete bleibt, weil da machst du es dir halt einfach. Wenn du es noch einfacher haben willst, dann nimmst du statt Menschen einfach tiermenschliche Figuren. Das ist ja auch so ein Trend in den letzten Jahren jetzt gewesen, dass man einfach gesagt hat, naja, dann nehme ich halt einen Dachs und einen Fuchs und dann bin ich eh raus aus allem, weil dann ist es Fantasy und dann kann sich auch keiner mehr beschweren, weil dann ist es gar kein historischer Kontext. Und trotzdem ist es ja irgendwie Mittelalter-esk angehaucht.
Ja, ja. Also das würde ich tatsächlich, also das ist, glaube ich, ein Trugschluss, dass das so funktioniert, weil natürlich, also narrative Muster, Dynamiken, Strukturen und so weiter, die werden darin ja repliziert und das spielt eigentlich dann am Ende keine Rolle, was ich da für einen Aufkleber draufgeklebt habe. Ja, ich würde mir grundsätzlich wünschen, dass Verlage sich mehr trauen in der Hinsicht. Und ich glaube, es ist auch ganz normal, dass man gerade auch bei historischen Themen, das ist ja häufig auch eben irgendwie emotionsaufgeladen, weil es hat was mit einer Identität zu tun und all solche Sachen, dass es da Auseinandersetzungen geben wird. Bin einfach der Meinung, dass es erstens kann man die nie verhindern, zu nichts, zu keinem Thema. Sie sind wichtig, generell für den Gegenstand, der da dargestellt wird, aber auch für sozusagen unsere Demokratie. Wäre ja irgendwie schön, wenn wir mal irgendwie auch an einem Gegenstand wieder öfter mal diskutieren und auch sachlich vielleicht. Gerade dafür wäre es ja wichtig, dann eben mal so ein Beiwerk zu liefern und zu sagen, okay, das sind die Grundlagen, auf denen ich das, die Annahmen, auf denen ich das aufgebaut habe.
Da müssen aber auch alle am Tisch
Das wird natürlich nicht passieren. Das ist
klar. Diese Grundlagen annehmen, ne, und müssen sagen, okay, das ist die Grundlage und darauf können wir uns einigen.
Ja. Aber selbst in der Geschichtswissenschaft führen wir natürlich laufend diese Diskurse, ja. Also da kommt irgendwie, was, weil du gerade gesagt hast, dann kommt da irgendein Historiker und sagt, das und das hast du nicht beachtet. Das ist das Kerngeschäft der Geschichtswissenschaft, ja.
Ja, klar, das ist ja auch Teil der Wissenschaft, dass man sich immer wieder selbst hinterfragt oder immer wieder neue Erkenntnisse hat. Vielleicht ein ganz kleiner Exkurs. Vor ein paar Wochen ist jemand hier bei uns in Hessen durchgelaufen tatsächlich, der den deutschen Teil des Limes abgelaufen ist. Ich weiß nicht, ob du das auch verfolgt hast, vielleicht sogar. Ja. Und der ist tatsächlich bei uns hinterm Haus vorbeigelaufen, weil der Limes hier hinterm Haus vorbeiläuft. Und wir haben den dann natürlich abgepasst. Ja, das ist ja auch alles sehr schön auf Instagram und TikTok, alles sehr schön dokumentiert, also wirklich toll gemacht. Haben dann auch kurz mit ihm gesprochen und ich fand es so spannend, auch gerade diese, weil er dann sagte, auch gerade diese ganze Geschichte des Limes und der Römer am Limes, die ist überhaupt nicht erforscht. Also da gibt's ganz wenig Aufschriften von irgendwas, weil die haben natürlich da, die haben hier in ihrem Fort gelebt, irgendwo im Germanenreich so ungefähr. Das waren auch nicht die Leute, die irgendwas aufgeschrieben haben und alles, was die erlebt haben, ist völlig unklar. Wie haben die gelebt? Wo haben die ihr Essen hergekriegt? Wer hat für die gekocht? Was haben die überhaupt gekocht? Wie wurden die versorgt? Das ist alles nicht richtig dokumentiert eigentlich, weil es musste natürlich nicht dokumentiert werden. Es musste irgendwie funktionieren und wenn es funktioniert hat, war es gut. Und deswegen ist ganz viel von dieser Geschichte gar nicht so dokumentiert, dass man ein vernünftiges Spiel draufsetzen könnte beispielsweise. Oder es ist relativ schwierig, weil du auch da ganz viele Lücken hast, wo du auch nur sagen kannst, naja, vermutlich war es so oder wahrscheinlich hat es so funktioniert und wahrscheinlich waren da so viele Leute stationiert und wahrscheinlich hatten die ein Klohaus irgendwo da draußen oder so. Das ist alles unklar. Und das fand ich halt ganz spannend, dass er das quasi auf dieser Reise, das waren ja ein paar hundert Kilometer, die er jetzt da auch in germanischer Kleidung gelaufen ist, alles nochmal so erfahren hat. Man denkt dann immer, ja, die Römer, da wissen wir ganz viel drüber, aber da wissen wir eigentlich sehr wenig drüber. Das fand ich auch ganz interessant, dass da, also gerade in dem Kontext, der hier bei uns stattfindet, ganz wenig bekannt ist. Und demnach ist es natürlich auch schwierig, da zum Beispiel so einen geschichtlichen Kontext jetzt in ein Brettspiel umzuwandeln. Vielleicht gibt es auch deswegen so wenig dazu. Ich kenne zumindest nicht viel.
Das wäre eine spannende Frage. Also es gibt natürlich schon Forschung dazu, aber wie du sagst, oftmals muss die sozusagen mit Annahmen arbeiten und mit Interpretationen und da findet dann auch irgendwie alle paar Jahrzehnte irgendwie eine Verschiebung statt, dass es mal eine neue Perspektive auf bestimmte Dinge gibt. Ja, also die römische Überlieferung ist in der Regel ja sowieso, dass die Schriftquellen, die wir überliefert haben, sind dann 100, 200, 300 Jahre nach den eigentlichen Ereignissen, die sie beschreiben, dann auch und noch
geschrieben worden. Oft auch wohl sehr geschönt,
sowieso.
Wohlwollend immer geschrieben, ne?
Genau, die haben eine politische Agenda, das ist auch ganz klar, weil sie in der Regel auch im Auftrag ja geschrieben wurden und so. Also vielleicht ist das ein Punkt, wenn wir an historische Themen im Brettspiel denken, vielleicht wird, das ist jetzt eine Hypothese, die ich in den Raum werfe, vielleicht schauen Spieldesigner zu oft eher auf Quellen als auf Forschung, weil, also ich glaube, das ist auch ein sozusagen populär historisches Problem, weil man sozusagen glaubt, man hat da ein Original oder irgendwas, was dem Original, also dem eigentlichen Gegenstand, mit dem man da verhandeln will, irgendwie nahe kommt oder möglichst am nächsten kommt. Und darauf kann man dann Dinge basieren und das funktioniert ja auch. Also darüber lässt sich Vergangenheitsinszenierung ja auch verkaufen. So funktionieren ja auch Museen und so weiter und so fort. Das heißt ja aber nicht, dass das, was da in dieser Quelle drinsteht, irgendein Wahrheitsgehalt hat in irgendeiner Art und Weise. Da muss man sehr intensive, lernen wir in der Schule ja schon im Geschichtsunterricht, Quellenanalyse betreiben. Ja, wer schreibt das wann und worum geht's da und so weiter und so fort. Und dann gibt es da einen riesigen Forschungskomplex irgendwie dazu, mit dem man sich auseinandersetzen könnte. Kann natürlich aber auch verstehen, dass akademische Forschung oftmals nicht besonders zugänglich ist, wenn man nicht sich sowieso schon in dem Themenbereich bewegt und dann sozusagen überhaupt erstmal festzustellen, was ist denn eigentlich aktuell der Forschungsstand? Das ist ja auch nochmal eine große Herausforderung. Also vielleicht auch Appell an die Wissenschaft, werde transparenter und macht den Forschungsstand besser zugänglich.
Wobei ich auch da das Gefühl habe, dass so geschichtliche Themen schon auch mittlerweile deutlich verdaubarer, nehme ich es mal, aufbereitet werden. Und wenn man sich anguckt, wie groß der Teil ist, also wenn man jetzt mal so in so einen klassischen Zeitschriftenhandel oder im Buchhandel geht, wie viele historische Themen da in irgendeiner Form abgehandelt werden, in Buch- oder Zeitschriftenform. Allein diese ganzen Geo-Epoche, da gibt es ja zig Dinger und die werden, glaube ich, ganz gut gekauft, sonst gäbe es nicht so viele. Und auch da gibt es ja noch zig andere Zeitschriften, die das eher so, ich nenne es mal populärwissenschaftlich aufbereiten und irgendwie zugänglich machen, damit die Leute sich dafür interessieren. Es wurde leider so ein bisschen abgelöst, habe ich das Gefühl, durch so True Crime mittlerweile, was ja auch ein bisschen Geschichte ist in irgendeiner Form, aber ja, also das hat ja auch enorm zugenommen beispielsweise, das Segment, und da gibt es ja auch wahnsinnig viel Kram mittlerweile. Ich würde jetzt gern so langsam mal so auf die Zielgerade einbiegen. Wir haben wahnsinnig viele Aspekte gestreift und ich glaube, man könnte wahrscheinlich noch zwei Folgen machen, um unterschiedliche Aspekte zu betrachten. Ich habe jetzt noch so eine, ich nenne sie mal Schnellraterunde, also natürlich nicht raten, aber so eine Schnellfragerunde für dich, wo du jetzt nochmal 4 Fragen ganz kurz und knapp beantwortest. Mal schauen, ob du das schaffst.
Ja, große Herausforderung.
Ja, als Akademiker sowieso. Ja. Du musst ja immer alle Quellen sauber benennen. Aber die erste Frage ist, wenn du selbst mal so ein historisches Thema nehmen könntest, wo du sagst, das hätte ich gerne mal historisch möglichst akkurat umgesetzt in einem Brettspiel, welches wär's?
Ich arbeite tatsächlich zu einem Thema gerade, zur Marinekriegsführung in der Renaissance im Mittelmeer, was auch ein Thema ist, mit dem ich mich vorher noch nie beschäftigt hatte. Ich habe mich da sehr tief eingearbeitet. Und das Spannende daran sind eigentlich die strukturellen Dynamiken, die eine Rolle spielen. Es gibt sehr, sehr wenig Spiele zu diesem Thema. Wenn dann zu den großen Seeschlachten, Prevesa vielleicht, nur wenige, Lepanto ist dann immer so das Schlaglicht, was auch in der christlichen Rezeption ja immer als sozusagen der ultimative Sieg gegen die Osmanen oder Muslime beschrieben wurde. Aber welche Faktoren da insgesamt eine Rolle gespielt haben, wird eigentlich nie berücksichtigt. Und das auf ganz viele Bereiche bezogen eigentlich.
Wenn du ein Spiel raussuchen müsstest, wo du sagst, das hat Geschichte sehr gut umgesetzt.
13 Days, um jetzt mal ein zugänglicheres Spiel zu wählen, schafft es, glaube ich, sehr gut mit den Mechaniken so ein Gefühl zu vermitteln von dem Ringen der Blöcke während des Kalten Krieges, eben am Beispiel der Kuba-Krise. Ja, also ich pushe irgendwie meine Agenda, versuche die andere Seite zu provozieren, zu gucken, wie weit kann ich eigentlich gehen, merke dann, okay, ich muss aber wieder zurückregulieren, damit es nicht plötzlich doch eskaliert. Das finde ich sehr, sehr gut eingefangen. Mhm.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Das fand ich auch sehr überraschend, wie krass dieses Gefühl dabei transportiert wird in einem sehr handlichen Format eigentlich. Ja. Dann vielleicht ein Spiel, wo du sagst, ah, das hat irgendwie eine Chance vertan, das hätte man besser machen können.
Wow. Ja, also das Plakativste, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen, The Other Side of the Hill. Ja, belassen wir es dabei.
Ja, ist okay. Genau, das werden die wenigsten wahrscheinlich kennen, aber es gibt ja genug Datenbanken, wo man das nachlesen kann und sich mal vielleicht einlesen kann oder mal schauen kann, was da überhaupt dahinter steckt. Gut, und dann noch die letzte Frage. Was ist ein Thema, wo du sagst, boah, das hätte ich so gern, dass das nie wieder so oberflächlich abgehandelt wird, wie es in der Vergangenheit gemacht wurde?
Zweiter Weltkrieg.
Ja, ist ja immer zu oberflächlich?
Ja, viel, viel zu oberflächlich. Da gibt es so viele auch wichtige, auch erinnerungskulturell wichtige Themen, aus denen man auch wirklich, glaube ich, gute und unterhaltsame Spiele machen könnte. Also unterhaltsam jetzt in Anführungszeichen, aber also die funktionieren würden als Spiel, die einfach gar nicht berücksichtigt werden, weil man immer nur auf diesen militärischen Konflikt guckt.
Ja, das stimmt natürlich. Ich muss gerade wieder denken an Memoir 44, das jetzt ja tatsächlich dann auch endlich auf Deutsch erscheint. Das ist ja lange Jahre nur auf Englisch erhältlich gewesen, kommt jetzt als deutsche Version über Spielworks raus. Und das ist ja so ein Titel, wo genau, da werden zig militärische Szenarien abgebildet, aber mehr halt auch nicht. Und ja, in der Tat, da gibt es bestimmt noch viel mehr Aspekte.
Meiner Meinung nach Memoir 44, auch wenn es so hoch gelobt ist, wird tatsächlich auch ja im professionellen Bereich eingesetzt, ist so ein Spiel, was eine Chance vertan hat, meiner Meinung. Also selbst im rein militärischen, weil sozusagen Kampf von verbundenen Waffen und so weiter findet da überhaupt gar nicht statt. Was wesentlich eigentlich für...
Das musst du, glaube ich, nochmal kurz erläutern.
Also man hat ja da Infanterie, Artillerie und Panzer. Es gibt aber keine sozusagen Kombination. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns Command & Colors, also Memoir 44 ist ja quasi Teil dieser Command & Colors Reihe oder Systems, Napoleonics anschauen, gibt es zum Beispiel eine Verknüpfung von kombinierten Angriffen. Also Artillerie und Infanterie greifen zusammen an, dann gibt das einen Bonus. Das hat Memoir 44 überhaupt nicht, obwohl es da einen noch viel größeren Faktor eigentlich oder eine viel größere Rolle spielte.
Also auch historisch gespielt genau. hat, ja, genau.
Ja, ja.
Okay, ja, spannend. Also da hast du ja doch noch ein anderes Spiel gefunden, das auch ein bisschen wahrscheinlich bekannter ist.
Ja.
Ja, und das finde ich auch ganz spannend, dass so ein Spiel, was eigentlich erstmal jetzt ja relativ einfach daherkommt, ja faktisch auch, du hast eben Command & Colors angesprochen, ja auch ihren Ursprung eigentlich im Wargame-Bereich hat. Und das Ganze dann einfacher überträgt und jetzt nochmal weiter runtergebrochen wurde auf so ein Star Wars Thema. Also Battle of Hoth zum Beispiel, Memoir 44 im Star Wars Universum. Und es gab, glaube ich, schon so einen Fantasy-Ableger, Battle Lore hieß der, glaube ich. Das war auch dasselbe System schlussendlich, wo man sich gedacht hat, naja, mit diesem Zweiten Weltkriegsthema in Deutschland ist nicht so gut.
Ja, nee. Da gibt es tatsächlich auch vieles, ne? Also irgendwie Samurai Battles gehört noch dazu, da gibt es Blue vs. Grey zum amerikanischen Bürgerkrieg, ich glaube Tricorn zum Unabhängigkeitskrieg, ich glaube zum Siebenjährigen Krieg gibt es noch keins, aber hätte man ja auch schnell gezaubert.
Ja, genau.
Engines gibt es auch noch, Medieval.
Genau, ich auch wenn ich es super spannend finde, ich glaube, ich könnte noch eine Stunde mit dir drüber sprechen, über Brettspiele und historischen Kontext. Ich fand es einen super spannenden Einblick, vor allem einen spannenden Denkanstoß hier und da mal selber drüber nachzudenken, wie viel Geschichte steckt eigentlich in einem Brettspiel und wie viel Geschichte hätten wir vielleicht in einem Brettspiel stecken können und vielleicht die Leute auch noch ein bisschen mitnehmen können. Weil das ist ja auch sowas, aber das Feld mache ich jetzt nicht noch auf, weil dann machen wir noch eine Stunde wahrscheinlich draus. Wie viel Geschichtswissen kann ich eigentlich mit so einem Spiel tatsächlich transportieren am Ende? Oder ist es dann am Ende auch, wenn alles toll eingebettet ist, es gibt Designer-Notes, es gibt FAQs, es gibt Hintergrundgeschichten und so weiter und so fort, ist es dann am Ende doch eher das Spiel, was mich reizt und weniger der geschichtliche Kontext? Und bei mir ist immer so, ich erinnere mich da so dran zurück, also ich bin ja schon ein bisschen älter, wie gesagt, als diese DVDs rauskamen, Special Editions mit Kommentaren von Schauspielern, vom Regisseur und noch ein Behind the Scenes und dies und das. Und bei 99% der Special Editions habe ich nie in diesen ganzen Quatsch reingeguckt. Und das befürchte ich, könnte auch so ein bisschen bei Brettspielen natürlich passieren, dass die Leute das Spiel einfach spielen und der Rest ist egal. Ja, aber das, wie gesagt, das machen wir jetzt nicht auf. Ich bin gespannt auf die Diskussion bei uns auf dem Discord-Server. Wer das hört und noch nicht dort ist, der sollte vielleicht dorthin kommen. Den Link findet ihr auf der Beeple-Seite, beeple.de. Und könnt euch da dann registrieren, könnt diskutieren. Da gibt es ganz viele verschiedene Gruppen und Diskussionsforen. Und ich bin mal gespannt, ob unser schwergewichtiges Thema von heute dort auch entsprechend diskutiert wird und vor allem, was dort diskutiert wird. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für die Zeit, für die vielen Einblicke, auch für deinen akademischen Ansatz dabei, den ich zum Beispiel jetzt nicht liefern könnte. Ich kann da nur populär drüber reden. Da bin ich vielleicht auch genau die Zielgruppe, die sich vielleicht hier und da wünscht, dass da ein bisschen mehr Geschichte reinfließt, aber es dann wahrscheinlich auch nicht alles lesen würde. Aber in Teilen wird es mich wahrscheinlich dann schon auch abholen. Also vielen Dank für die Zeit und wenn ihr uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch irgendwie Feedback geben wollt, kommt auf unseren Discord-Kanal, schreibt auf Instagram oder wo auch immer. Wir hören uns dann nächsten Monat wieder, wenn es wieder heißt Beeple Talk. Macht's gut und bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war Beeple Talk, der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Weitere Informationen unter www.beeple.de.